Die beiden Domasse hängen jetzt in der Hängematte, aber hört euch vielleicht mal an, was sie über den Kickel gesagt haben.
Seit einem Jahr ist Thomas Maurer preisgekrönter Kabarettist, Satiriker und Buchautor, Bundeskanzler der Republik Österreich.
Also ein Höhenflug war es nicht.
Die Ausrede der Woche.
Hausdurchsuchungen im Grazer FB-Finanzkrimi, Daten mit NS-Bezug gefunden. Bei Hausdurchsuchungen in Graz wurden, wie gesagt, nationalsozialistische Devotionalien auf Computern gefunden. Das hat jetzt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt. Die Hausdurchsuchungen gab es bei Ex-FPÖ-Chef Mario Eustachio, bei Ex-Club-Chef Armin Sippel sowie bei verschiedenen der Partei zugeschriebenen Vereinen und Grazer Burschenschaften. Wo das belastende Material genau gefunden wurde, das wurde bisweilen noch nicht gesagt. In Burschenschafterkreisen ist man beunruhigt, hört man.
In Burschenschafterkreisen ist man beunruhigt, ja. Nein, es ist natürlich der Fund, es handelt sich um einen sogenannten Sensationsfund. Also es ist etwas so überraschend, wie wenn bei der Durchsuchung eines Machfelder Agrargroßbetriebes Gugerutz und Erdäpfeln gefunden werden. Und ja, es macht so diese ganze Geschichte rund um die Grazer FPÖ vielleicht noch ein bisschen kurzweiliger, als sie eh schon war. Muss man sich mal anschauen, was es genau ist und wer dann mit welchen Ausreden kommt. Wobei ich kurz erwähnen möchte, dass tatsächlich vor einem Jahr der Hund eines der Hausübungshefte eines meiner Kinder wirklich, also zumindest angeknabbert hat. Und ich hoffe, Ähnliches hören wir dann auch von der Grazer FPÖ-Spitze oder Ex-FPÖ-Spitze. Was ich besonders aber lobend hervorheben möchte, ist das Geschichtsbewusstsein, weil ich glaube, dass die Grazer Clubspaltung eine ganz bewusst gesetzte Feierlichkeit war zu 20 Jahre Knittelfeld. Also Knittelfeld hat stattgefunden im, also sie haben es nicht ganz trennt, also September 2002 war Knittelfeld und im Oktober 2022 hat man dann diese Hommage an Knittelfeld zelebriert. Und ich finde das eigentlich schön und ich würde nur eher anregen, also ich glaube, das könnte demnächst einmal, wann ist das nächste Ibiza-Video-Jubiläum, das könnte man mit was Ähnlichem zelebrieren. Und generell möchte ich diese sehr schöne Entwicklung auch nimmer mehr missen. Also ich finde, man könnte solche Sachen wie eben Parteispaltungen oder platzende Skandale oder Serienrücktritte, das könnte, wenn die Freiheitliche Partei das einfach jedes Jahr machen würde, dann wäre es irgendwie schöner, weil ich finde, das Brauchtum, das strukturiert das Jahr so schön. Und wenn jetzt Pfingsten oder Nicolo nur alle 20 Jahre wäre, dann glaube ich, wäre unser Leben ärmer. Also in diesem Sinne möchte ich die Freiheitliche Partei Österreichs ermuntern, diese Jubiläumsintervalle kürzer zu gestalten.
Mhm. Meinst du, braucht Herbert, nicht Herbert? Ja doch, er heißt Herbert Kickel, oder?
Ja.
Man hört so wenig von ihm, da vergisst man bei Namen schon einen Vornamen. Meinst du, braucht Herbert Kickel überhaupt noch einen zweiten, um sich zu spalten?
Das glaube ich nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also ich glaube, als Spalter ist Herbert Kickl seit dem im Asterix verewigten Tullius Destructivus sicher eine der kompetentesten Fachkräfte.
Werfen wir noch kurz einen anderen Blick auf den politischen Aschermittwoch. Der war ja wieder einmal Heimspiel für Herbert Kickl. Unter anderem hat er da erklärt, die Klimakleber, das wäre jetzt die Sternstunde der berittenen Polizei, denn man würde die Pferde anreiten lassen, ein scharfes Wendemanöver machen und dann, irgendwas hat er dann weiter noch gesprochen von Biodünger. Und man ertappt sich dann jetzt eben, ob man fragt, ist es problematisch, was der Herbert Kickl da fordert, oder ist es ursprünglich schon problematisch gewesen, dass er ja auch das Anurinieren, zumindest das Piktogramm, das das Anurinieren von Klimaklebern gezeigt hat, er auch schon verteidigt hat. Also irgendwie so in der Dimension zwischen Pferdeäpfeln und menschlichen Urin muss man da Abwägung treffen, Thomas. Wo tendierst du hin?
Ja, es gibt offensichtlich da eine politisch, inhaltlich starke Fixierung auf den Urogenitaltrakt
und generell Ausscheidungen. Es ist, man fragt sich ja eher, ob man dazu überhaupt noch was sagen soll, aber man muss dann halt doch, weil ja, das hören sich ja auch Menschen an, die sich dann, also jetzt von denen im Saal, die sicher gesagt haben werden, als Debattenbeitrag, aber es ist eh, wir haben es eh so ähnlich schon bei anderen Anlässen gehabt, das ist halt Teil dieser leider sehr erfolgreichen Desensibilisierungsstrategie, wie es halt die harte Rechte auf der, zumindest in den Demokratien weltweit probiert. Also du ziehst die Schraube immer noch ein bisschen weiter an und beim nächsten Mal denkst du dann vielleicht schon mit einer gewissen Sentimentalität an die gute alte Zeit, als der Herbert Kickl Demonstranten lediglich anscheißen lassen wollte, weil es wird ihm dann vielleicht noch was anderes eingefallen sein. Das ist natürlich, sagen wir es höflich, es trägt zur Qualitätssteigerung der Debattenkultur nur bedingt bei.
Eva Glawischnik hat Herbert Kickl geküsst. Mal vor 40 Jahren, muss man jetzt auch dazu sagen. Also
und den unbarmherzigen Spielregeln des Flaschentrans unterworfen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, wirft die Frage auf, ob Herbert Kickl, so wie übrigens laut einer Statistik 65% der Menschen, Rechtsküsser ist. Weißt du überhaupt, was das ist?
Nein, bitte erleuchte mich.
Naja, wenn man Nase hat, was relativ viele Menschen haben,
ja,
dann wird es frontal nicht klappen, dann muss man den Kopf in irgendeine Richtung neigen. Ja. Und 65% der Menschen machen das nach rechts. Ganz unabhängig davon, ob man Rechts- oder Linkshänder ist.
Ah, nein, ich wollte gerade sagen, ich bin Linkshänder und hätte es tendenziell, können Sie es nicht belegen, aber wahrscheinlich eher den Kopf nach links geneigt. Vielleicht gibt es dann immer wieder... Da gläscht man dann Stirn auf Stirn. Na, aber es ist natürlich, also das Flaschentrennen ist natürlich für viele ein sozialer Segen gewesen, nämlich also für all die, die sonst nicht geküsst worden wären jemals. Vorstellbar, dass das auf den Herbert Kickl zugetroffen hat. Der lösende Moment, in dem ein besserer, menschenfreundlicher Kickl aus ihm geworden ist, der scheint dann trotzdem ausgeblieben zu sein. Also vielleicht hat sich die Eva Glawischnik einfach nicht genau angestrengt.
Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Wir blicken für Sie auf die Nachrichten der letzten Wochen und sprechen über das, was daran nachhaltig ist. Und da halt mir noch ein Wort nach, und zwar der Volkskanzler.
Ja, der Volkskanzler.
Genau. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat dieses Wort in seiner Rede zum 1. Mai am Linzer Urfahrmarkt verwendet. Und jetzt mal ganz spontan, Thomas, woran hast du gedacht, als du wieder mal das Wort Volkskanzler gehört hast?
Naja, es war mir geläufig, dass das ein politischer Kampfbegriff war, der insbesondere vom Völkischen Beobachter unermüdlich eingesetzt wurde, um einen Gegensatz zum, also Adolf Hitler, wer sich erinnern kann, österreichischer Exportschlager in Deutschland gewesen, politisch. Und damit soll natürlich konstituiert werden, dass es ein mythisches Volk gibt, das eine gemeinsame Art Seele oder Kollektivbewusstsein hat und das sich diesen Volkskanzler wünscht, wodurch auch automatisch jeder, der sich den nicht zum Kanzler wünscht, nicht mehr zum Volk gehört. Und das ist im Prinzip, ich traue dem Herrn Kickl zu, dass er über die Geschichte des 20. Jahrhunderts auch nicht schlechter Bescheid weiß als ich, möglicherweise aber andere Schlüsse daraus gezogen hat. Das heißt, die Verwendung dieses Begriffs ist ja ziemlich sicher nicht passiert, genauso wie sein tremulierender, wie schon erwähnt, doch immer wieder an Josef Goebbels erinnernder Redetonfall. Und das Kalkül dahinter ist natürlich so ähnlich wie bei der White Power Geste von der Frau Swarczyk, dass das Dinge sind, die ganz viel Leute nicht spontan wissen oder irgendwie parat haben und dadurch, wenn dann erwartbarer und berechtigterweise Proteste dagegen auftreten, man sagen kann, also wo, also an sowas denkt ja wirklich niemand, also kein normaler Mensch denkt an sowas weit hergeholtes. Und das scheint bedauerlicherweise einmal mehr, zumindest in der Zielgruppe, zu funktionieren.
Ja, ich habe diesen Vorwurf auch schon irgendwie erwartet, dass das weit hergeholt ist. Deswegen habe ich mich an einer Stelle kundig gemacht, die ein bisschen unverdächtiger ist und nicht so woke und zeitgeistig wie das Internet. Ich habe im Katalog der Österreichischen Nationalbibliothek Nachschau gehalten, was es denn dort ausspuckt und vorschlägt, wenn man nach Volkskanzler sucht. Und da gibt es tatsächlich zwei Bücher, die zur Entleihe angeboten werden. Zum einen Der Volkskanzler, Leben und Werden Adolf Hitlers von der Jugend bis zum Führer des Volkes. Mhm. Also ins Schwarze getroffen, würde ich jetzt mal sagen, mit deiner Analyse. Und das zweite ist dann ein Buch über Ludwig Erhard, der Volkskanzler. Er war von 1963 bis 1966 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das Wort hat dann schon eine weitere Verwendung gefunden. Und wie ich einem Artikel von meinem Kollegen Christian Böhmer im Kurier entnehmen konnte, wollten auch Leopold Figl, knapp nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie noch nachvollziehbar in der Zeitspanne, und später auch Alfred Gusenbauer Volkskanzler genannt werden. Also
Alfred Gusenbauer Volkskanzler.
Ja. Schreibt Christian Böhmer im Kurier vom 3. Mai. Hat mich ehrlich gesagt auch verwundert. Das war mir nicht so geläufig.
Ja, weil es auch, also auch wenn man es im Sinne von Volksliebling, Volksschauspieler auslegt, war das für einen Gusenbauer doch in etwa so realistisch wie den Olympischen Zehnkampf oder die Mittelgewichtsboxmeisterschaft zu gewinnen.
Ja, über die Sportlichkeit von Alfred Gusenbauer vielleicht noch an anderer Stelle. Weil Sie nachhören wollen, wir haben schon einmal ausführlich über die Geschäfte mit dem Burgenlachs von Alfred Gusenbauer referiert. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei der FPÖ, denn dieser 1. Mai im Dienst, der hat ja noch einiges anderes auch an sprachlichen Blüten zuvor gebracht, die mir noch irgendwie nachhallen. Zum Beispiel Manfred Heimbuchner, FPÖ-Chef in Oberösterreich, sagte, wenn sich ein Mann im Bikini auf den Rasenmäher-Traktor setzt, soll er das tun. Nur kenne ich keinen, der das macht.
Ich bin überzeugt, dass der Manfred Heimbuchner niemanden kennt, der sich im Bikini auf den Rasenmäher-Traktor setzt. Wobei bei Rasenmäher-Traktor automatisch Norbert Hofer assoziiere, genau. Aber ich glaube, der wird wahrscheinlich sich auch nicht die Combination von der Gattin ausbauen. Ich vermute aber, dass auch sehr viele der führenden Drag-Queens dieser Republik niemanden kennen, der sie im Bikini auf den Rasenmähertraktor setzt.
Ja, vielleicht war das auch nur ein weiteres Ablenkungsmanöver. Denn Herbert Kickl hat in dieser Woche noch eine große Reise vor. Er fährt nach Budapest und zwar zum Conservative Political Action Conference. Das ist eine Konferenz, ja, wie der Name schon sagt, konservativer Politiker. Unter anderem sind da dabei Andrej Babiš, ehemaliger slowakischer Regierungschef, Janez Janša, ehemaliger slowenischer Regierungschef, beide mit einem ziemlichen Rechtsstrahl, beziehungsweise auch im Fall von Janša ist das ja verbrieft, auch finanziert von Viktor Orban, dem ungarischen Regierungschef, und ebenfalls mit dabei Eduardo Bolsonaro, Sohn von Brasiliens Ex-Staatschef Jair Bolsonaro und auch gewissermaßen dessen Einflüsterer. Also da ist noch spannend, bin gespannt, was da Herbert Kickl noch für Ideen einsammeln wird. Er hat ja bereits auch in Linz gesagt, wir müssen nach Orbans Vorbild die Festung Österreich bauen.
Ja genau, also ich glaube auch, die wirtschaftlichen Kennzahlen von Ungarn verlocken sehr dazu, diesen Weg zu gehen. Naja, erstens, weil du auch gesagt hast, konservative Politiker, ich finde, also ich bin ja nicht für Sprachregelungen, aber um der Präzision willen, finde ich, dass solche Bewegungen mit konservativ ja nichts zu tun haben, weil dazu müsste man ja irgendetwas konservieren wollen. Das sind, wie soll man sagen, reaktionär-revolutionäre, völkische, aber eher auf Umsturz angelegte Bewegungen. Also weil konservativ würde ja in irgendeiner Weise von irgendeinem Status quo ausgehen, den es zu erhalten gibt. Und da geht es dann eher in die Reise retour in eine teilweise vollkommen fiktionale goldene Vergangenheit oder eben in Richtung der schon angesprochenen autoritären Modelle des 20. Jahrhunderts. Also konservativ ist an denen gar nichts. So, also ich glaube, das ist auch eins der vielen Missverständnisse, die aus den USA rübergeschwappt sind, dass die Republikaner mögen einmal eine konservative Partei gewesen sein im Sinne von Family Values und knauseriger Fiskalpolitik, aber haben sich längst in was vollkommen anderes verwandelt.
Ja, schauen wir mal, was Herbert Kickl für neue Ideen von Ungarn wieder mitbringen wird.
Oder vielleicht gibt er ja noch ein paar, vielleicht. Ich weiß nicht, wie man Volkskanzler auf Ungarisch sagt, aber prinzipiell ist da der Herr Orban sicher nicht dagegen.
Oi, 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 was ist denn da los?
wie du so mit der FPÖ umgehst, bringt mir jetzt eigentlich immer zur einzigen Frage, die ich aufgeschrieben habe, unter die ich auch diese nächsten Podcasts stellen möchte. Gerhard Dörfler, warum soll man die FPÖ in Klammer zu oder Klammer auf nicht wählen? Oder vielleicht auch doch?
Also ich werde heute keine Wahltipps geben. Ich bin nicht mehr für eine Partei tätig. Ich komme aus einer politischen Richtung. Mein urpolitisches Spektrum in der Familie war die SPÖ. Mhm. Das muss man auch wissen. Und dann hat sich der Jörg Haider um mich bemüht. Ich habe überhaupt nie vorgehabt, in die Politik zu gehen. Das heißt, ich war eigentlich einer wie viele, die halt Zeit ihres Lebens ihre politische Meinung auch verändert haben. Und vielleicht auch dazu etwas, wenn ich heute eine Partei ist wurscht, rot wähle, ist meine Stimme eine gute Stimme. Wenn ich morgen blau wähle, ist eine schlechte Stimme. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Der Bürger hat seine Gedanken und wird wählen oder andere wählen. Nicht wählen halte ich für schlecht. Und warum man die FPÖ wählen soll, das soll der Herr Kickl den Wählern erklären. Und warum man sie nicht wählen soll, das soll ein anderer erklären. Ich sage nur jedem, geh zur Wahl. Schlimmstenfalls gibt es ein Bier.
Schlimmstenfalls gibt es ein Bier, das ist eine unerwartete Aussage. Zumal du ja davor beruflich mit Bier verbunden warst. Naja, weil ich denke mal schon, dass es ist vielleicht doch eine Grundsatzentscheidung, wähle ich eine Partei, die das System von Herrn Orban für vorbildlich hält, oder lieber eine, die im Großen und Ganzen bei der liberalen Demokratie bleiben möchte. Insofern denke ich, ist eine Wertung zulässig.
Jeder hat das Recht auf Wertung, jeder hat das Recht auf Wahrnehmung und jeder hat das Recht, seine Gedanken zu haben. Was vielleicht, was die FPÖ anlangt, ein bisschen missinterpretiert wird, dass eine gewisse Schicht auf der politisch-medialen Ebene, da verteidige ich jetzt einmal die FPÖ, quasi ständig an der FPÖ den Fehler sucht. Den Fehler muss man bei den Regierenden suchen. Und die letzte Regierung war aber wirklich keine Offenbarung, denn wenn wir so weiter tun, wenn wir irgendwann einmal im wirtschaftlichen Abseitsland. Ich fürchte mich um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Das ist die Aufgabe der Politik. Und wenn sie sie nicht so wahrnimmt und die Menschen dann sagen, deshalb wähle ich aus Protest oder weil ich vielleicht andere Hoffnung habe, die FPÖ, dann ist das keine schlechtere Stimme. Man soll vielleicht die Hintergründe ausleuchten, warum mein Vater als Roter dann blau gewählt hat, zum Beispiel. Der hat seine Gründe gehabt.
Ich wollte auch Frage noch stellen. Das heißt, also etwas, was für mich einer der Faktoren im Niedergang nicht nur der österreichischen Politik ist, ist diese Pseudoprofessionalisierung, diese NLP-Schulung. Und widerwillig, aber doch sage ich, da ist mir fast lieber jemand Vater, weil es so grob daneben wie du damals, als es kommen überhaupt nicht mehr diese fertigen Vollplastik-Sprachhülsen, die den Leuten aus dem Kopf purzeln, je nachdem, was ihr Kommunikationsteam gerade für sie aufgesetzt hat. Das heißt, du hast du je einen Coach gehabt, jemand, der dich rhetorisch betreut hat, oder?
Meine Frau hat mir, die ist sehr kritisch, die hat mir ab und zu gesagt, das hätte ich anders gemacht. Das war eigentlich meine einzige sozusagen Beraterin, aber meistens im Nachhinein. Wenn ich eine Rede gehabt habe, ich kann mich erinnern, meine Regierungserklärung und die Chefredakteurin auch, da haben wir sehr positiv erwähnt, dass ich die, weiß nicht, eineinhalb Stunden oder was frei geredet habe. Wenn ich als Regierungschef nicht weiß, was ich zu sagen habe, und dann einen Geschichtenschreiber braucht, dann bin ich unpassend. Ich war einmal eingeladen von der Gabi Burgstaller. Das war der Lohn für die Ortsdorflösung. Übrigens hat sie gesagt, jetzt kommt doch endlich einmal zu den Salzburger Festspiele. Und dann bin ich hinter dem Präsidenten Fischer, war mein Sitzplatz. Und er hat dann seine Festspieleröffnungsrede wortwörtlich heruntergelesen und der Redenschreiber hat jedes Wort abgehakt. Für mich ist das eine jämmerliche Peinlichkeit, dass ein Bundespräsident dort eine Leseübung macht. Also zwei, drei Zitate, die mir wichtig sind, aber sich eine Festspieleröffnung mir jemand schreiben muss, das ist für mich, ja, für einen hochbezahlten Präsidenten einfach völlig unpassend. Übrigens, das möchte ich auch noch zum Herbert Kickl sagen, der Jörg Haider hat auch keinen Redenschreiber gehabt. Da wird der Herbert Kickl ständig als der Redenschreiber von Jörg Haider. Der Thomas Zwick ist da mein Zeuge. Hast du irgendwann einmal gesehen, dass der Jörg Haider irgendwo was vorgelesen hat? Der Jörg hat immer aus dem Bauch raus, deswegen sind ihm auch durchaus Saga passiert, wie seinerzeit im Landtag, wo er dann ja abgewählt wurde. Der war ein Emotionsmensch. Und
das heißt Ponyzei, nicht Polizei. Ponyzei.
Herbert Kickl hängt nicht nur in den Kletterseilen, er ist auch medial wieder ganz, ganz groß da. Und zwar natürlich in seinem Lighthouse und sonst irgendwie Medium. Heute, Clemens Oestrich, der Chefredakteur dort, hat ihn nämlich befragt zu Dingen, wo ehrlicherweise nie draufkommen wäre, den Herbert Kickl dazu zu befragen. Er hat ihn nämlich gefragt, ob er Landeshauptmann in Kärnten werden möchte. Herbert Kickl stammt ja bekannterweise oder vielleicht auch Ihnen bisweilen unbekannterweise aus Kärnten. Der FPÖ-nahe Historiker Lothar Höbelt hat ihn ja unlängst auch als Alberich von Radentein bezeichnet. Das war irgendwie doppelt gemein, weil einerseits hat er Herbert Kickl ob seiner Körpergröße beleidigt, andererseits hat er vermutlich auch Radentein irgendwie mitbeleidigen wollen. Jedenfalls fragt er
ja, und der Alberich ist ja auch ein hinterfotziger Charakter, muss man sagen.
Ja. Wollen wir kurz die Nibelungen anfliegen?
Geht mal, aber.
Ja, also nehmen Sie sich in den folgenden acht Stunden nichts vor.
Na, dann machen wir mal einen Sonderpodcast dazu.
Ja, genau. Aber wie gesagt, Clemens Oestrich fragt dann Herbert Kickl, ja, und wie schaut es aus, Kärnten? Und Herbert Kickl antwortet relativ ehrlich, eine Planung in diese Richtung gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Dann die Nachfrage, auszuschließen ist es nicht. Und dann der Herbert Kickl sagt, was man immer sagen muss, auszuschließen ist in der Politik sehr, sehr wenig.
Ja, ich meine, das Ganze gehört dann zum Größeren. Also Älteren unter unseren Zuhörern werden sich vielleicht noch an Richard Schmidt erinnern, den ehemaligen Krone-Online-Chef, der ja ganz offen gesagt hat, es rennt super im Doppelpass spielen mit dem, damals noch HC Strache. Strache sagt irgendwas, die Krone bringt Strache, attackiert oder Strache rechnet ab oder Strache Ding. Und dann gibt es Riesenklicks bei der Kronenzeitung und die wiederum die Klicks bei der FPÖ rauftreiben und das treibt wieder die Klicks bei der Kronenzeitung rauf. Und dieses System hat jetzt der Herr Oestrich für heute adaptiert, aber ich habe das Gefühl, dass über das praktisch abgebrühte Klick-Farming, es heißt ja oft, dass auch in der FPÖ kaum jemand oder niemand den Herbert Kickl wirklich mag. Und ich glaube, im Herrn Oestrich hat der Herr Kickl den gefunden, der wirklich gern Zeit in seiner Nähe verbringt und ihn wirklich gern länger interviewt, als unbedingt notwendig wäre.
Ja, mag jetzt gar nicht widersprechen. Ihm.
Gönnen jetzt den zuhörenden Personen ein bisschen Ruhe oder einen anderen Podcast. Bis heute.
Tschüss und schleicht.